Der Diskurs der Theologie. Von Gott reden in Kultur und Geschichte. Eine Tagung des Arbeitsbereiches Neutestamentliche Literatur und Exegese der Universität Freiburg und des Fachbereichs Katholische Theologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie Freiburg. Die Tagung fand am 10. Juli 2010 anlässlich des 75. Geburtstages von Professor Dr. Norbert Brox statt. Sie hören nun den Vortrag von Professor Josef Lössel mit dem Titel Theologiegeschichte als Gedächtnisgeschichte.
Also mein Thema ist Theologie als Gedächtnisgeschichte und ich fange an, und Sie verstehen das hoffentlich heute mit sehr, sehr stark direktem Bezug auf das Werk von und einen Teil des Werkes von Norbert Brox. Norbert Brox hat, wie sich das für einen Kirchen- und Theologiehistoriker, das heißt einen historischen Theologen, als der er sich nach eigenem Bekunden verstand, gehört, sein Fach vor allem als solcher praktiziert, also in der Weise, wie Sie das auch heute Morgen miterlebt haben, und weniger, zumindest in Veröffentlichungen, wissenschaftstheoretisch über es reflektiert. Dies, so schrieb er einmal, könne, und ich zitiere, in einer nach allen Seiten ausgewiesenen Form nur innerhalb einer fundamentalen Theologie erfolgen. Zitat Ende. Dennoch hat er sich mehrmals grundlegend zur Frage nach Sinn und Aufgabe historischer Theologie, als die er Kirchen- und Theologiegeschichte verstand, geäußert. Ich werde jetzt im Folgenden auch durchgängig nicht scharf zwischen Kirchen- und Theologiegeschichte unterscheiden, sondern auch, sagen wir mal, historische Theologie, deswegen auch im Titel oder der Bezug auf, vor allem auf Theologiegeschichte. Sicher, er tat dies wohl auch auf Anfragen von außen hin, also nicht nur Origenes, und weniger im Hinblick auf einen systematisch-theologischen Gesamtentwurf. Er war eben Historiker, kein Systematiker. Doch was er zu sagen hatte, ist meines Erachtens weiterhin relevant, obwohl es zugegebenermaßen hier wieder erneut ein historischer Theologe ist, der so redet, kein Fundamentaltheologe vom Fach. Man könnte mein dilettantisches Unternehmen deshalb in Abwandlung des Titels eines der zu Recht bekanntesten Aufsätze von Norbert Brox vielleicht auch folgendermaßen charakterisieren: Der Glaube und die einfache Theologie. Ich möchte in Anspielung auf mein Thema im Folgenden vor allem an drei im Jahre 2000 im Sammelband Das Frühchristentum neu abgedruckte Aufsätze von Norbert Brox erinnern, deren Erstveröffentlichung in die Jahre 1970, 1979 und 1987 fällt. Die Titel lauten Kirchengeschichte als historische Theologie, Fragen zur Denkform der Kirchengeschichtswissenschaft und Kirchengeschichte und Sprachhandlungstheorie. Ich möchte anhand dieser drei Aufsätze versuchen, einige Fragen und Herausforderungen, der sich die historische Theologie nach wie vor ausgesetzt sieht, neu zu formulieren. Und ich möchte dann, das also in einem ersten Schritt, auf diese drei Aufsätze eingehen und dann in einem zweiten Schritt versuchen zu skizzieren, wie sich während jener Jahre, in denen diese Aufsätze zuerst erschienen, also in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, die heute sehr weit verbreitete Form der Gedächtnisforschung, wenn ich sie mal kurz mit einem Schlagwort so nennen kann, zu entwickeln begann, deren Grundimpetus aus jener Zeit meines Erachtens auch bei Norbert Brox spürbar ist, obwohl er selbst meines Wissens, und da ist eben mein Dilettantismus, ich kenne, habe mich nicht systematisch mit dem ganzen Werk beschäftigt, sich noch nicht allzu intensiv mit den entsprechenden Neuansätzen beschäftigte, insofern die damals eben gerade im Entstehen begriffen waren. Und ich muss eben gleich eingestehen, ich bin nicht spezialisiert im Bereich der historisch-theologischen Methodendiskussion, noch im Gedächtnisdiskurs, der ja wirklich in vielen Bereichen der Geisteswissenschaften sehr breit jetzt angelegt ist. Und fühle mich daher nicht sozusagen so kompetent, ein umfassendes Urteil darüber abzugeben, sondern skizzenhaft und auch vorläufig das einfach mal darzustellen und so anzudenken. Und dann in einem dritten Schritt möchte ich versuchen, meine Beobachtungen anhand einiger Beispiele zu illustrieren und dabei ein wenig zu testen, ob bzw. inwiefern es möglich ist, dem Titel meines Vortrags gemäß Theologiegeschichte, und ich meine damit auch meinem eigenen Interesse entsprechend vor allem frühchristliche Theologiegeschichte, als Gedächtnisgeschichte, wenn man so will, aufzubereiten und dadurch einige markante Phänomene frühchristlicher intellektueller Kultur neu zu erklären. Also, der erste Schritt, Fragen und Herausforderungen an die historische Theologie. In Kirchengeschichte als historische Theologie identifiziert Brox ein in der breiten Gesellschaft wirksames, wenn auch auf dieser Ebene zumeist noch unreflektiertes Interesse an Geschichte, sowie die Überzeugung, dass aus der Geschichte Wesentliches über die Kirche zu erfahren sei. Im Vorwort seiner Kirchengeschichte des Altertums lesen wir korrespondierend dazu: Diese Einsicht hat die Theologie verändert. Und ich nur kurz die ein Verweis auf die englische Übersetzung, die ich sehr stark verwende, auch in Cardiff im Unterricht. Da ist das präsentisch. Diese Einsicht verändert die Theologie. Das heißt, die Einsicht, dass also Geschichte, dass wir über Kirche und über Theologie wesentlich durch Geschichte, durch Studium der Geschichte lernen. Und diesem Prozess ist auch die historische Theologie selbst unterworfen. Brox unterscheidet hier zwischen der modernen akademischen Disziplin bzw. den Disziplinen, allen theologischen Disziplinen, und dem Interesse der Kirche an ihrer Geschichte, das er als ursprünglich bezeichnet und aufgrund dessen alle Disziplinen historisch ausgerichtet sind. Denn nur in geschichtlicher Perspektive werden Glaubensinhalte und Schrift versteh- und erklärbar. Ich zitiere wieder: Die Kirche durchlebt nicht nur an ihrem Saum wirkliche Geschichte. Das Bekenntnis zur Überlieferung bedeutet die Selbstidentifizierung mit der Geschichte, insofern diese auch qualitativ mit der Realisierung und Erschließung des Wesens der Kirche zu tun hat. Es gibt also keine transzendente Form, die die Kirche gegen die Geschichte immunisierte, aber auch keine Zuflucht in Quantität oder auch ethische Qualität, etwa Bezug zu einer urkirchlichen Radikalität. Geschichte der Kirche lässt sich auch nicht gegenüber einer profanen Geschichte abgrenzen. Es gelte ja, und ich zitiere wieder Brox, dass Gott in aller Geschichte, auch in der kirchlichen, der Verborgene bleibt, wiewohl er sich nach biblischem Offenbarungsverständnis gerade in der Geschichte, die ihn verborgen hält, offenbart und sein Wirken erfahren lässt. Ende des Zitats. Eine solche Hermeneutik, so Brox, lasse sich als durchaus legitim im Kontext einer Vielfalt geschichtswissenschaftlicher Hermeneutiken vertreten. Verstehen und Nachzeichnen von Geschichte, das ist wieder Zitat, Verstehen und Nachzeichnen von Geschichte ist nicht nur im Bereich der historischen Theologie eine Sache der historisch-kritischen Erhebung und der Sinndeutung zugleich. Also soweit zum ersten Beitrag. Das ist 1970. 1979, in Fragen zur Denkform der Kirchengeschichtswissenschaft, geht Brox noch intensiver auf diese letztere Frage ein und postuliert für die historische Theologie als Geschichtswissenschaft, als Kirchengeschichtswissenschaft, die Notwendigkeit theoretischer Reflexion. Er verweist auf Reinhard Koselleks Wort vom Zwang zur Theorie. Sein Begriff der Denkform referiert dabei weniger auf die ganz großen, umfassenden Denkrahmen, also Metatheorien, wenn man so will, sondern eher disziplinimmanent auf die Vielzahl kleinerer Muster, nach denen Kirchengeschichte vorgestellt und erzählt wird. Also, und ich liste jetzt einfach auf, und das meiste ist von Brox, aber gegen Ende addiere ich noch einige eigene Beobachtungen, zum Beispiel Geschichte als Ausgespanntsein zwischen Anfang und Ende. Kirchengeschichte als von der übrigen Geschichte ausgeklammert, Vorstellungen von einem Vergangenheits-Gegenwartsgefälle, also früher war es besser und dann wird es schlechter, oder Kontinuität und Harmonie kirchengeschichtlicher Abläufe, oder auch das Gegenteil, dann Exemplarität und Zeugenhaftigkeit der Vergangenheit, Kirchengeschichte als Geschichte von Gruppen, von Parteien, von Guten und Bösen oder von Wahrheitsgeleiteten und Irregeleiteten, von Siegern und Verlierern, von Aufstieg und Niedergang oder auch Intensivierung auf ein kataklysmisches Ende hin. Wir haben heute Morgen davon gehört. Oder als Lehrstück, dann oder als Abfolge von Umwälzungen, also eine Serie von Revolutionen oder von graduellen Veränderungen, Reformen. als Rechtfertigung für das Bestehende, als Erklärungslieferant für Veränderungen, als Reaktion auf die Parousieverzögerung, als umgekehrte Prophetie, also eine Prophetie der Vergangenheit sozusagen oder Lernen aus der Geschichte wieder, oder dann auch ganz speziell Erklärung für bestimmte lehramtliche Entwicklungen. Also diese scheinbar beliebige und natürlich unvollständige Liste deutet sowohl auf ein konservatives als auch auf ein subversives, kritisches Potenzial von Kirchengeschichtsschreibung hin. Und Brox hält vor allem Letzteres für besonders interessant und fragt, wie erklärt es sich zum Beispiel, dass durch Kirchengeschichte eine gewisse, und er nennt das, gedämpfte Umverteilung von Licht und Schatten erfolgen kann, etwa die Rehabilitierung von Heretikern und ihren Lehren. Zum Teil Häresie als konstitutiv für Entwicklung orthodoxer Positionen, wie das in einem neuen Buch Mark Edwards herausgearbeitet hat. Oder etwa, ich gehe hier über Brox hinaus, die Rekonstruktion ganzer Glaubenstraditionen und religiöser Kulturen, die Wiederentdeckung verlorener, vergessener Traditionen, alternativer Christentümer, wie das genannt wird, etwa in Bezug auf die Gnosis, für die sich Brox auch sehr interessiert hat. Oder auch die Neuformulierung gewisser Ereigniskomplexe mithilfe neuer Deutungsmuster, etwa der Geschlechterforschung. Oder eben auch zum Beispiel, und darauf versuche ich dann später ein bisschen einzugehen, der Gedächtnisforschung. Brox Fazit lautet, ich zitiere wieder, die Wirksamkeit von Denkformen in der Kirchengeschichtsforschung kompromittiert diese Forschung nicht. Die Bemühung um Objektivität konkurriert nicht mit der Gewissheit von Perspektivität. Verzicht auf die Denkform ist nicht nur unmöglich, sondern kein Ideal. Ende des Zitats. Freilich meint Brox damit nicht, dass die Wahl der Denkform beliebig wäre. Und ich zitiere weiter. Das Verfahren von Darstellung und Wertung muss wissenschaftlich nachprüfbar sein. Allerdings, und ich kommentiere wieder, das war auch schon 1979, dem Erscheinungsjahr von Lyotard's La Condition Postmoderne, eine umfassende materielle Geschichtstheorie passé. Brox schreibt das auch. Also man hat auch eine eindeutig definierte Geschichtswissenschaft, an die sich die Kirchengeschichte hätte anhängen können, gab es da schon nicht mehr, beziehungsweise hat es wohl nie gegeben. Dadurch eröffnen sich aber der Kirchengeschichte neue Möglichkeiten. Und Brox referiert dazu einige von diesen, zum Beispiel Giuseppe Albericos Vorschlag, Kirchengeschichte zu säkularisieren, sie in eine Religionsgeschichte zu überführen. Nicht mehr Geschichte der Kirche, sondern der Kirchen bzw. des Christentums als einer Religion unter vielen in ihrer Zeit. Diese Diskussion dauert weiter an und wurde inzwischen um den Vorschlag erweitert, zum Beispiel, dass man von Christentümern nicht mehr nur von einem Christentum redet, und oder auch von verschiedenen christlichen Kulturen und so weiter. Brox, und das ist interessant, blieb jedoch skeptisch gegenüber solchen Überlegungen und bezweifelte auch, ob das Fortdauern christlicher Praxis und kirchlicher Existenz allein es schon verhindern könnten, dass eine so betriebene Kirchengeschichte sich irgendwann nicht doch auf eine viel zu breit angelegte und theologisch allzu verdünnte Religionsgeschichte reduzierte. Für etwas anderes hielt er es jedoch, diese Problematik aus der entgegengesetzten Perspektive zu betrachten und gewisse zentrale Inhalte kirchlicher und christlicher Praxis wissenschafts- und kommunikationstheoretisch fundiert mit kirchengeschichtswissenschaftlichen oder noch besser mit allgemeingeschichtswissenschaftlichen Fragen in Verbindung bringen. Und genau in diesem Zusammenhang verwendete er tatsächlich auch einmal die Kategorie des Gedächtnisses, mehr spezifisch vielleicht der Erinnerung, aber ich glaube, ich brauche also für meine Zwecke hier nicht streng unterscheiden. Er bezieht sich einmal auf einen erstmals 1972 erschienenen Aufsatz von Johann Baptist Metz, in dem diese Geschichte, also Geschichte überhaupt, als, ich zitiere, erinnerte Leidensgeschichte definiert, als gefährlich herausfordernde ideologiekritische Erinnerung um des Streits um die Zukunft willen, ein Antiwissen ex memoria passionis, als negatives Bewusstsein von künftiger Freiheit. Und innerhalb dieser Memoria, also das ist jetzt noch allgemeingeschichtlich gedacht, aber innerhalb dieser Memoria als christliches Entscheidendes, die christliche Erinnerung an Passio et Resurrectio Jesu Christi. Brock schlug vor, diese Art systematisch-theologischer Geschichtsdeutung in eine Geschichtshermeneutik zu übersetzen, die auch wissenschaftstheoretisch Grundlegendes für eine Kirchengeschichtswissenschaft bzw. allgemeiner eine historische Theologie bieten konnte. Und ich werde, ja, gut, das ist der Bezug auf den zweiten Beitrag 1979. In Kirchengeschichte und Sprachhandlungstheorie 1987 nähert Brock sich diesem Anliegen formal etwas weiter an. Erneut konstatiert er, in der Geschichtswissenschaft gibt es keine Abbildungsobjektivität, keine reine Vergangenheit. Jede erklärende Geschichte ist eine organisierte Beschreibung früherer Ereignisse im Licht späterer. Es sind immer neue Beschreibungen möglich, ein unabschließbarer Prozess. In gewissem Sinne spitzt er hier Alberigos Modell zu. Nicht die Praxis der Kirche ist Grundlage bzw. kultureller Rahmen für moderne oder auch postmoderne Kirchengeschichtsschreibung, sondern die Praxis, das Sprachhandeln der Kirchengeschichtsschreibung selbst als einem theologischen Fach, das, und ich zitiere wieder, im Interesse des gegenwärtigen kritischen Verhältnisses von kirchlicher Verkündigung und kirchlichem Handeln die Geschichte dieses Verhältnisses erzählt. Ende des Zitats. Wie gesagt, ist damit zunächst einmal lediglich eine Form umrissen, wenngleich im Verweis auf den kritischen Charakter des Verhältnisses von Verkündigung und Handeln, der auch auf die geschichtliche Darstellung des Verhältnisses selbst anzuwenden wäre, also die Geschichte der Kirchengeschichtsschreibung, auch bereits eine inhaltliche Komponente mitgesetzt ist, die mit dem schon im Beitrag von 1979 erwähnten Begriff des Gedächtnisses eng in Verbindung steht. Und ich möchte nun in meinem zweiten Schritt versuchen, dies unter Verweis auf einige seit 1987 erschienene Studien zum Gedächtnisbegriff etwas näher zu erläutern. Ziemlich wichtig dabei ist natürlich Jan Assmanns 1992 erschienenes Buch Das kulturelle Gedächtnis. Erwachsen aus Vorarbeiten in den 70er und 80er Jahren behandelt es zum Teil ähnliche Fragestellungen wie Brocks in seinen Beiträgen. Das Wesen von Überlieferung, Schrift und Gedächtnis, Kanon und Zensur, Autorität und Kritik, die Frage nach Rezeption, aktiv und passiv, die Rekonstruktion und Konstruktion von Vergangenheit und so weiter. Assmanns Interesse an den frühen Schriftkulturen des Nahen Ostens und der Mittelmeerwelt konfrontierte ihn mit ganz ähnlichen Problemen, wie sie auch Kirchenhistoriker und historisch kritisch arbeitende Bibelexegeten kennen, auch was die Frage der mangelnden Gegenwartsrelevanz betrifft. Deshalb betrachtete Assmann selbst das stärker diachronisch angelegte Projekt seiner Frau Aleida als einen Brückenschlag von der Antike zur Moderne oder Postmoderne. Besonders ihre in Buchform erschienene bekannte Habilitationsschrift Erinnerungsräume. Jan Assmann sah das Ende der 80er Jahre als eine Epochenschwelle. Die lebendige Erinnerung, das sogenannte kommunikative Gedächtnis von den Erfahrungen der Zeit des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit war im Verschwinden begriffen und dabei von einem, wie Assmann es nennt, kulturellen Gedächtnis jener Zeit ersetzt zu werden. Und mit Kultur ist vor allem Schriftkultur gemeint, also dass man nicht keine persönlichen Erinnerungen, sondern auf schriftliche Überlieferung basierende Erinnerungen und deren Rezeption rekurriert. Dieser Prozess mündete nicht, wenn wir uns erinnern, wie Ende der 80er Jahre auch zum Teil gedacht wurde, in ein Ende der Geschichte, ein im Sinne eines verschwindenden Geschichtsbewusstseins, eines beliebigen postmodernen Nebeneinanders von Gleichzeitigem und Ungleichzeitigem. Vielmehr wurde weiter um die Relevanz und die wissenschaftstheoretischen und ethischen Grundlagen geschichtlichen Denkens gerungen, wie etwa schon seit 1986 im sogenannten Historikerstreit in Deutschland, dessen Gegenstand die Frage nach legitimen bzw. illegitimen Formen der Erinnerung an den Holocaust bzw. an die Nazizeit überhaupt war. Seit jener Zeit fungierte der Gedächtnisbegriff in vielen Bereichen als eine, wenn man so will, hermeneutische Denkform, die schwierige oder strittige Gebiete, also nicht nur den Holocaust, sondern etwa auch die Geschichte der Sklaverei, der moderne Kolonialismus, die ganze Frage der Ereignisse nach dem Fall des Eisernen Vorhangs auf dem Balkan, die Vergangenheitsbewältigung mit der ehemaligen DDR und so weiter, deuten helfen sollte. Seine Funktion reicht weit über die Geschichtswissenschaft hinaus und erstreckt sich insbesondere auch auf das Gebiet der Forensik, etwa die Psychologie, die sich mit dem Problem falscher Erinnerungen, zum Beispiel potenzieller Missbrauchsopfer oder auch noch von Holocaust-Überlebenden auseinandersetzt. Oder auch gerichtliche oder quasi-gerichtliche Bemühungen um die Aufarbeit staatlichen Unrechts, also von etwa die Stasi-Vergangenheit in der Gauk-Behörde oder den Wahrheits- und Versöhnungskommissionen Südafrikas. Es ist bezeichnend, dass die Gedächtniskategorie also erst unter den um 1989 geschaffenen neuen Bedingungen in diesem Ausmaß zum Durchbruch gelangte, obwohl sie auch schon früher thematisiert worden war. Etwa von Jacques Le Goff in einem Buch Geschichte und Gedächtnis, das erstmals 1977 schon erschien, damals noch als eine Reihe von Lexikonartikeln, worunter auch also das Thema Erinnerung fiel, und dann 1986 und 1991 in deutscher Übersetzung herauskam. Und ich übergehe hier einige noch ältere Klassiker, insbesondere von Francis Yates und von Michel Foucault, der auch immer in der Literatur auftaucht. Aber wenn man bedenkt, wie weit das dann schon zurückgeht, bis in die 60er Jahre hinein, dann befinden wir uns hier zumindest in einem neuen Entwicklungsstadium des Diskurses. Es ist interessant, aus den Vorworten Le Goffs die zunehmende Brisanz der Thematik herauszulesen. Was 1977 noch bloße Methodendiskussion war, durch die auch der historischen Erforschung von Mentalitäten, Imaginationen, Ideologien und Erinnerungen eine größere Bedeutung zugewiesen werden sollte, entpuppte sich für Le Goff 1991 als ein Fragenkomplex, in dem es um die Zukunft Europas in einer globalisierten Welt und das Postulat einer pluralen, vergleichenden Geschichtswissenschaft ging. Doch trat für Le Goff selbst 1991 noch der Begriff der Erinnerung hinter den der Geschichte und der historischen Mentalität zurück. Die Erinnerung, so Le Goff, ist lediglich bestrebt, die Vergangenheit zu retten, um der Gegenwart und Zukunft zu dienen. Erst das komplexere Phänomen der historischen Mentalität, das Bewusstsein um Geschichtlichkeit, das nach Le Goff historisch gesprochen die Aufklärung, die Periode der Aufklärung voraussetzt und dessen breitere kulturelle Wirkung erst seit dem späten 19. Jahrhundert am Werk ist, verleiht der Erinnerung eine intellektuelle Dynamik. Für Aßmann ist diese Dynamik in viel stärkerem Maße bereits im kulturellen Gedächtnis selbst am Werk, und zwar quer durch alle Epochen. Aßmann ganz bezeichnenderweise zieht hier keine philosophiegeschichtliche Linie, etwa bei der Aufklärung oder auch bei Descartes oder bei irgendwelchen Stadien, wo man sagen könnte, hier hat sich begonnen, das Blatt zu wenden und hier hat sich eine entscheidende Wende vollzogen. Das Gedächtnis hat für Aßmann deshalb eine viel zentralere Stellung als für Le Goff, und Gedächtnisgeschichte im Sinne Aßmanns ist daher eine zugespitztere Denkform als etwa Le Goffs Mentalitätsgeschichte oder auch einige andere von Historikern vorgelegten Entwürfe. Und ich möchte dies anhand, also vor allem Aßmanns Ansatz, anhand seiner eigenen Anwendung des Begriffs und der Methode in seinem Buch Moses der Ägypter, erschienen 1997, etwas näher illustrieren. Ich entschuldige mich auch schon im Voraus, wenn das unter Umständen schon sehr bekannt ist, aber ich versuche das eben von einem bestimmten Blickwinkel her, mich dem anzunähern. In Moses der Ägypter geht es, wie der Untertitel besagt, um die Entzifferung einer Gedächtnisspur, nämlich einer symbolischen Konfrontation von Israel und Ägypten, die sich seit der Zeit des Hellenismus durch die griechisch-römische Literatur und das von ihr beeinflusste kulturelle Gedächtnis des, wenn man so will, von da an gesamten Abendlandes zieht. Als historisch-faktische Grundlage dieses Gedächtnisses vermutet Aßmann die religiöse Revolution Echnatons im 2. Jahrtausend vor Christus, die Einführung eines radikalen, exklusiven Monotheismus, der nach dem Tod Echnatons von den Ägyptern verworfen und dann bewusst vergessen und unterdrückt, sozusagen aus dem Gedächtnis der Kultur getilgt, einer Damnatio Memoriae überantwortet wurde, soweit dies möglich war. Erst seit den 1880er Jahren hat die moderne Ägyptologie ein historisch einigermaßen verlässliches Bild jener Zeit rekonstruiert. In den über 3000 Jahren dazwischen hatte man von jenen Ereignissen keine direkte oder in dem Sinn historische Kenntnis. Die ägyptischen Chroniken enthielten weder den Namen Echnatons noch berichteten sie von seinen religiösen Reformen. Was man hatte, so Aßmann, er nennt es Gedächtnisspuren. Dazu gehörte zum einen, also meiner Ansicht nach geht er hier dann auf zwei Aspekte ein. Zum einen die Vermutung, also die sich durch die Geschichte dann zieht, dass es in der ägyptischen Frühzeit schon einmal eine elitäre, philosophisch-esoterische, monotheistische Hochreligion gegeben haben musste, als frühesten Ausdruck einer Urtheologie, zu der die größten Philosophen der Antike Zugang hatten und die durch Entschlüsselung der Hieroglyphen oder anderer Codes jederzeit neu intellektuell nachvollzogen werden konnte. Dies war ein positiver Zugang zu dieser Erinnerung mit einer langen Geschichte, man könnte sagen, also von Moses bis in die Gegenwart. Aßmann versucht, wie gesagt, zu zeigen, dass diese Geschichte quer über die neuzeitlichen philosophiegeschichtlichen Wendepunkte, also etwa eben Descartes oder Kant, hinwegläuft und auch querläuft zum Teil. Wir haben es hier mit einem ganz anderen geistesgeschichtlichen Interesse zu tun. Zum anderen aber, und das wäre eben die andere Gedächtnisspur, war da auch der biblische Exodusbericht, der die vage Erinnerung an eine monotheistische Revolution im alten Ägypten narrativ konkret auf eine Geschichte Israels, beziehungsweise die Figur Echnatons, auf die des Hebräers Moses projizierte, der dadurch zum Repräsentanten eines exklusiven und letztlich intoleranten und gewalttätigen Monotheismus wurde. Das sagt also die Darstellung von Aßmann. Und Aßmann prägte im Hinblick auf das letztere Phänomen zwei problematische Begriffe, den der mosaischen Unterscheidung, nämlich zwischen exklusivem Monotheismus und idolatrischem Polytheismus und den der Gegenreligion. Die meisten außerbiblischen antiken Versionen des Exodus-Mythos, so Aßmann, stellten das Judentum als eine Gegenreligion dar, also eine Religion, die sich in jedem ihrer Aspekte im Gegensatz zu allen anderen Religionen definierte, mit denen sie in Berührung kam. Mose wurde in diesen Berichten häufig als ein abtrünniger ägyptischer Prinz beschrieben, der eine aus Leprakranken und primitiven Einwanderern aus dem Osten zusammengesetzte Gruppe anführte, mit der er Ägypten unterdrückte, ehe er dann die Gruppe in die Wüste vertrieben wurde und dann diese Gruppe mit Hilfe dieser Art von Religion zu einer Ethnie zusammenschweißte. Aus dieser Kultur und so eben jene Berichte ganz grob zusammengefasst, sei das Judentum der jeweiligen Gegenwart, also der in der Antike, hervorgegangen. Aßmann sieht in diesen Darstellungen kulturhistorische Mechanismen am Werk, der sich auch andere Überlieferungen bediente, etwa zum Beispiel auch das Frühchristentum, als es begann, sich vom Judentum seiner Zeit abzugrenzen und die von daher auf die gesamte Geschichte des westlichen Verhältnisses zum Judentum, auch die Entstehung des Antisemitismus nachwirkten, wenn auch in vielen verschiedenen Formen, sodass es hier nicht, dass hier nicht gleich gemeint ist, dass man eine direkte Linie vom frühen Christen zum modernen Antisemitismus ziehen kann. Es ist hier ganz wichtig zu sehen, dass Aßmann ja nicht nur diese Gedächtnisspur der mosaischen Unterscheidung verfolgt, sondern eben auch die des in der ägyptischen Weisheit gebildeten Mose, der zum Vorbild für den letztlich ebenfalls monistischen, humanistischen Universalismus wurde, vom antiken Platonismus bis zur neuzeitlichen Aufklärung. Die Geschichte des Antisemitismus ist auch nicht der einzige derartige Fall, obwohl der andere, den er da erwähnt, damit verbunden ist. Also Aßmann verweist ja auf das Werk von Martin Bernal, Black Athena, das aufzeigen will, wie seit dem späten 18. Jahrhundert in den klassischen Altertumswissenschaften in Nordeuropa und Nordamerika die afrikanisch-orientalischen Wurzeln griechischer Antike zunehmend unterdrückt und das Bild eines antijüdisch-christlichen, arischen, paganen Griechenlands, einer griechischen Antike konstruiert wurde. Es geht hier also so erstmal nicht um die dem jeweiligen kulturellen Gedächtnis zugrunde liegenden Fakten als Gegenstände geschichtlicher Diskurse, sondern um die Art und Weise, wie bestimmte vermeintliche Fakten überliefert wurden, beziehungsweise auch, welche solcher vermeintlichen Fakten zum Beispiel nicht überliefert wurden oder opportunerweise oder auch unbewussterweise fallen gelassen wurden, vergessen wurden oder auch bewusst unterdrückt oder verzerrt oder falsch dargestellt wurden. Assmann unterscheidet hier also Gedächtnisgeschichte von Fakten- und Diskursgeschichte. Er gibt zu, dass die Gedächtnisgeschichte äußerst selektiv vorgeht. Sie sucht sich im Grunde Probleme und Sonderfälle heraus. Sie gleicht in dieser Hinsicht der medizinischen Diagnostik, die auch eher an einem kranken als an einem gesunden Organismus interessiert ist. Und sie ist in diesem Sinne praktisch orientiert, etwa auch im Sinne einer sokratischen Maieutik, die intellektuelle Fehlhaltungen entlarvt, Vorurteile und vermeintliches Wissen dekonstruiert und neue Voraussetzungen für das Verstehen bestimmter Einzelphänomene schafft oder auch der Psychotherapie, auch was das zutage Fördern von Unbewussten, das Erklären von Irrationalen betrifft. Sie kann und will nicht mit einem universalen Anspruch auf umfassende Vollständigkeit und Wahrheit als Abbild der Wirklichkeit aufwarten. Sie ist lediglich in einem negativen, vorbegrifflichen Sinne universal. Das heißt, in ihrem Glauben, dass es im Prinzip kein Gebiet menschlicher Erkenntnis und menschlichen Handelns gibt, der nicht von ihrer Anwendung profitieren könnte. Ich komme damit zum dritten Abschnitt und zur Frage, wie sich die historische Theologie ein solches Verfahren zunutze machen könnte. Im gewissen Sinne hat Assmann hier ja schon den Weg gewiesen. Mit seiner Gedächtnisgeschichte des Monotheismus hat er eine Debatte ausgelöst, auf die man nicht weiter einzugehen brauche. Vielleicht aber ging, was ich als sein ursprüngliches Anliegen sehe, in dieser Debatte ein wenig unter. Er selbst neigte unter ihrem Eindruck dazu, polemische Positionen zu beziehen, etwa in dem Buch »Die mosaische Unterscheidung«. Oder auch sein Gedächtnisdenken gegenüber einem konventioneller religionsgeschichtlich orientierten Ansatz zu relativieren, etwa in dem 2008 erschienenen Buch of God and Gods, wo es einfach wieder mehr um so eine konventionell religionsgeschichtliche Darstellung der Entstehung des Monotheismus geht, was ja nicht die Absicht von Moses der Ägypter war. Freilich bestand und besteht weiterhin ein Unterscheidungsbedarf zwischen dem philosophisch-theologischen Gehalt monotheistischer Positionen und ihren real- wie gedächtnisgeschichtlichen Wegen. Die Reduktion von Intoleranz und religiöser Gewalt auf erstere, wozu das Buch die mosaische Unterscheidung tendiert, aber eben auch viele Vorwürfe, die man Assmann gemacht hat, die ist eben problematisch. Die Frage nach den Zusammenhängen von Geschichtlichkeit, also Rückbindung an eine Vergangenheit, Rekapitulation von Vergangenem, Ausgespanntsein auf Zukunft, wozu eben auch Projektion, Prophetie, Erwartung und so weiter gehört auf der einen Seite, und kollektiver Identitätsbildung, also Konstitution von Gedächtnis, Erinnerung in der Gegenwart, Integration und Ausschluss, dann die Bildung von Kanones, Hierarchie, dann der ganze Rituale, die Entwicklung von Ritualen und so weiter. Und diese Zusammenhänge sind weiterhin brisant. Die Theologiegeschichte des frühen Christentums beschäftigt sich in diesem Zusammenhang unter anderem mit der Frage nach den, wenn man so will, frühesten Anfängen. Und man könnte durchaus mit dieser Kategorie Erklärungsmodelle für diese Anfänge, die ja auch sehr stark im Dunkeln liegen, vorschlagen. Norbert Brox hat in seinem Aufsatz Kirchengeschichte als historische Theologie folgendermaßen auf dieses Phänomen rekurriert. Ich zitiere ihn wieder, etwas länger. Im Neuen Testament beobachtet man bereits die polemische Sorge an diesem wesentlichen Zug biblischen Glaubens, nämlich Gottes Wirken und sich Offenbaren in der Geschichte, keinerlei Abstrich zu machen. In nennbaren Fakten der Geschichte, konkret in dem Menschen Jesus von Nazareth, ist Gott auf neue, ungeahnte, unvergleichliche Weise den Menschen an ihrem Ort, der ihre Geschichte und ihr Schicksal ist, nahegekommen. Das ist selbstredend noch nicht dasselbe wie die Bedeutsamkeit der Geschichte der Kirche, aber es ist deren Voraussetzung. Mit anderen Worten, das ist das Kernmaterial, mit dem die historische Theologie arbeitet. Die Grundschicht der Ablagerungen eines kirchlichen Gedächtnisses. In der Kirchengeschichte des Altertums spricht Brock selbst von Jesus-Erinnerungen, aus denen sich, etwa in Form von Evangelien, Traditionskerne kristallisierten. Ein Gedanke, der von Alan Kirk und Tom Thatcher aufgenommen wurde in dem angegebenen Buch Memory, Tradition and Text, Uses of the Past in Early Christianity. Der Begriff hat sogar frühchristliche Wurzeln. Justin der Märtyrer rekurrierte in diesem Zusammenhang explizit auf die, wenn man das übersetzen darf, Memoiren der Apostel, die Apomnemoneumata, womit eben die Evangelien gemeint sind. Diese Erinnerungen und ihre Problemgeschichte sind der Gegenstand der Theologiegeschichte. Allerdings, und hier komme ich dann noch einmal auf das oben Gesagte zurück, geht es der historischen Theologie also nicht nur um Real- oder Ereignisgeschichte, sondern, also wie ich eben versucht habe zu erklären, um Gedächtnisgeschichte. Und zum identitätsstiftenden Gedächtnis der frühen Kirche gehört eben auch, und ich komme eben nochmal auf diese Erwähnung des Metzaufsatzes zurück, die Erinnerung an Leiden, Tod und Auferstehung Jesu Christi. Beide Komplexe stellen je eigene Herausforderungen an eine, wenn man so will, gedächtnisgeschichtlich orientierte Theologiegeschichte. Universalität und Konkretion gehen hier zusammen und bedingen sich gegenseitig. Die mosaische Unterscheidung wird im Licht einer universalen, ich möchte einmal sagen, vielleicht panentheistischen Urtheologie als problematisch erkannt und einer Kritik unterzogen. Ohne die mosaische Unterscheidung fehlte jener Urtheologie jedoch jegliches Kriterium für ein solches Verfahren. Ähnlich der universale Charakter der konkreten Christusbotschaft. Wenn eine Überlieferung entsprechender Gedächtniselemente in der Kultur fehlte, etwa bereits entwickelte und deshalb für gebildete, wiedererkennbare Bezüge zur Bedeutung von Leiden, Tod und Auferstehung, etwa in bestimmten alttestamentlichen Texten, aber auch in darüber hinausreichenden Traditionen der griechischen und orientalischen Kulturwelt, wäre die Christusbotschaft nicht oder doch nur recht bedingt oder vielleicht eben auch sehr verzerrt und falsch kommunizierbar, also potenziell falsch kommunizierbar. Man kann eben daraus die Entstehung von Problemen, etwa von heretischen Positionen, dann erklären. Der Verfasser der Apostelgeschichte zum Beispiel hat beides, Gelingen und Misslingen, der Botschaft am Beispiel von Paulus Areopagrede in interessanter Weise illustriert und die Rezeption dieser Episode in der frühchristlichen Exegese ist eben auch ganz interessant aus dieser Perspektive. Umgekehrt schrieb Augustinus zum Beispiel, die Cicero-Lektüre in seiner Jugend habe ihn geistig nicht befriedigt, weil der Name Christi fehlte. Andererseits fand er dann im christlichen Manichäismus, wo der Name Christi sehr präsent war, nicht die Transzendenz Gottes, sondern nur mit Hilfe des paganen Platonismus. Also, was hat ihm jetzt mehr geholfen? Der Manichäismus, in dem der Name Christi vorkam, oder die platonische Philosophie, in der er nicht vorkam? Es bestand hier also eine spannungsreiche Beziehung. Und beides, man kann dann sagen, beides hat konstitutiv zu dieser Denkentwicklung beigetragen. Augustinus war es auch, der das Gedächtnis als intellektuellen Ort der Begegnung mit der Transzendenz Gottes ins Spiel brachte, also als universale metahistorische Kategorie. Also ganz so weit. Auf diese Analyse möchte ich hier nicht eingehen, aber doch vielleicht bis zum Rand dieser Überlegung, denn in einem gewissen Sinne ist das Gedächtnis der Theologiegeschichte tatsächlich universal, nämlich insofern es eine universale anthropologische Wirklichkeit reflektiert und in gewissem Sinne auch in diesen Einzelkonkretionen transportiert. ähnlich wie, vielleicht wie im übertragenen Sinne die Gene das biologische Leben. Und es hat eben auch Leute gegeben, die dann in diesem, in einem natürlich ganz anders verstandenen Sinne von Memen geredet haben. Aber ich finde auch dieses Motiv in diesem Zusammenhang ein interessantes Modell, um hier eventuell diese Prozesse darzustellen. Innergeschichtlich konkretiert sich dieses Gedächtnis jeweils in verschiedenen Inhalten, aber wiederum nicht beliebigen Inhalten, wie wir eben schon gesehen haben, aber doch im Laufe der Geschichte stark der Veränderung unterworfenen Inhalten. Und diese Veränderungen nachzuzeichnen, wäre eben eine der Aufgaben der Theologiegeschichte. Ebenfalls von Augustinus stammt die Einsicht, dass Gedächtnis Erinnerung in gewissem Sinne ein Vergessen voraussetzt. Paul Ricoeur hat diesen Gedanken in einem vor kurzem erschienenen Werk aufgegriffen. Auch in dieser Hinsicht lassen sich gewisse Merkmale der Theologiegeschichte erklären, die auch Norbert Brox schon ansprach. Etwa unter anderem die Tatsache, dass Jesus nur als Sprechender und Handelnder innerhalb der Überlieferung gegenwärtig ist, nicht aber selbst als Zeuge der Überlieferung, obwohl ihm durch die Schrift, also in die Erinnerungen der Apostel, eine Stimme verliehen wurde, aber eben nicht direkt als Autor einer solchen Schrift. Denn er ist eben nicht zurückgekommen, er ist vorangegangen. Im Zusammenhang damit könnte man vielleicht an den von Primo Levi geäußerten Satz denken, in dem Werk die Untergegangenen und die Zurückgekehrten, glaube ich. Er schreibt, nicht wir die Überlebenden sind die wahren Zeugen, sondern die nicht zurückgekehrt sind, um davon zu erzählen, oder die stumm zurückgekehrt sind. Die Untergegangenen, sie sind die Zeugen im vollen Sinne. Also diese Sache von Vergessen und Erinnern. Es ist das Vergessene, wessen wir uns erinnern. In abgeschwächter Form könnte man Ähnliches zum Phänomen der Pseudepigraphie vielleicht sagen. Autorität und Autorschaft wird den Zeugen zugewiesen, und zwar von denen, die nach ihnen kommen, die sozusagen Zeugen zweiter Klasse sind. Also Autor wird man nicht, der Autor eines Evangeliums wird man nicht, weil man es will, sondern weil es einem zugewiesen wird, aus der Erinnerung, von denen, die es dann rezipieren. Und die Damnatio Memoriae der Abtrünnigen ist nie vollständig. Das hat natürlich auch mit der mangelnden Fähigkeit antiker Kulturen zu tun, eine totale Damnatio Memoriae, wie moderne totalitäre Regimes sie zu praktizieren, auch wirklich umzusetzen. Wobei man sagen muss, also es gibt es ja nie, das hat wieder eben mit der Dynamik von Vergessen und Erinnern zu tun. Also selbst das völlige Verschwinden unsere Kenntnis von der Amarna-Episode, die Aßmann da in seinem Panorama aufzeichnet. Man könnte auch diese einmal wieder einer kritischen Revision unterziehen und sagen, wie vollständig war dieses Vergessen eigentlich? Inwiefern ist Damnatio Memoriae überhaupt möglich? Wir können nur davon reden, weil es eben nicht möglich war, weil sie nicht verwirklicht wurde. Und die antiken Kulturen waren sich dieses Umstandes bereits explizit bewusst. Heretiker und Häresien, auch im frühen Christentum, wurden eben nicht völlig vergessen. Ihre Schriften wurden nicht völlig vernichtet, auch wenn man das manchmal unterstellen kann oder eine Absicht dazu unterstellen kann, etwa im Fall von Origenes und anderen. Aber Heretiker und Häresien erfüllten eine ganz bestimmte Funktion. Auch hier hat Norbert Brox Großes geleistet, zum Beispiel in dem RAC-Artikel Häresie. Die Häresie hat eine ganz bestimmte Funktion innerhalb der Überlieferung. Ihr Gedächtnis wird bewahrt und gegebenenfalls in Erinnerung gerufen, dokumentiert. Und in welchem Maße, ob das jetzt rehabilitierend oder subversiv oder in einer Erneuerung der Polemik erfolgt, das kann man dann eben wiederum kritisch untersuchen, wie das dann rezipiert wird. Aber dass es hier um Gedächtnis und um Geschichte von Gedächtnis geht, das dürfte damit wohl klar sein. Damit komme ich ans Ende meiner Überlegungen. Also Sie haben vielleicht gemerkt, auch die Hitze hat mir auch ein bisschen die Konzentration geraubt. Nur einige wenige mögliche Tätigkeitsbereiche der Theologiegeschichte als Gedächtnisgeschichte und der Gedächtnisbegriff selbst als eine mögliche theologiegeschichtliche Denkform, in dem Sinne, wie Norbert Brox dies schon ein bisschen angerissen hat. Sie haben auch gesehen, dass ich hier nur skizzenhaft und meinem eigenen Interesse folgend auf einige Möglichkeiten hinweisen konnte. Aber das sind vielleicht Möglichkeiten, den Diskurs der Theologie zu erneuern und auch in neuer, angemessener Weise von Gott zu reden in Kultur und Geschichte. Und wie Sie gesehen haben, bin ich damit auch sehr Norbert Brox verpflichtet und ihm möchte ich hiermit in besonderer Weise gedenken. Herzlichen Dank.
Sie hörten einen Podcast des Arbeitsbereiches Neutestamentliche Literatur und Exegese der Universität Freiburg.